Ich bin der Heinz Spindler. Hier ist jetzt meine Frau, die Ute Spindler. Ich stelle mich ganz kurz vor, was wir machen. Wir kommen ursprünglich aus Nordostbayern. Ursprünglich, da sind wir beide zum Glauben gekommen. Ich war 24, meine Frau war 22 damals. Ich war Soldat in dieser Zeit. Ich war 8 Jahre bei der Bundeswehr, habe mal Koch gelernt. Für Offiziere gekocht bei der Bundeswehr, habe das große losgezogen und meine Frau hat Hotelfachfrau gelernt. Wir waren dann zugange da im Hotelgewerbe oder Gaststättengewerbe, danke. Und ich habe keine Ahnung gehabt davon, ob es wirklich einen lebendigen Gott gibt. Ich bin ursprünglich, oder wir beide sind eigentlich getauft worden, wider unseren Willen, sind eben als Babys zum Taufstein getragen worden. Ich habe mal meinen Vater gefragt, warum hast du das eigentlich gemacht, und hast mich dann nie im christlichen Glauben unterwiesen. Also wir haben nie Bibel gelesen, wir haben nie gebetet miteinander, wir sind auch nie zur Kirche gegangen miteinander. Es war alles irgendwie, mein Vater sagte, das ist alles Mumpitz und so, ne? So bin ich aufgewachsen. Ich habe dann an alles Mögliche geglaubt oder vielleicht, oder was heißt geglaubt, gar nicht geglaubt. Ich dachte halt, es gibt alles Mögliche, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, ich muss mich bei dir entschuldigen, weil ich habe geheuchelt damals. Ich habe eben das gemacht, was alle machen. Ja, wir lassen uns taufen, dann lassen wir uns eben taufen. Und es kann jedem passieren, egal ob du als Baby getauft wirst oder als, was weiß ich, wie man das auch immer nennt, Gläubiger oder Erwachsene oder Erwachsengläubiger oder wie auch immer da. Das Einzige, was zählt, ist, denke ich, dass wir wirklich durch den Geist Gottes getauft sind in den Leib Jesu hinein, so schreibt es die Bibel. Und dass wir wissen dürfen, dass Christus der lebendige Gott ist, der Auferstandene, der regiert. Und das habe ich aber nicht gewusst. Das war für mich auch lächerlich gewesen, die ganze Sache. Bis mich einer ansprach, ich war 22 Jahre alt, wir waren schon verheiratet, und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie man lebt, und ich weiß es auch heute manchmal nicht, wie man lebt. Also das merke ich selbst, manche Tage denke ich, meine Herren, hey, wie bist du drauf? Ne? Also, aber ich hab keine Ahnung gehabt, was heißt es, ein Vater zu sein, was heißt es, ein Mann zu sein, ein Ehemann zu sein. Wir waren schon verheiratet, und ich war bei der Bundeswehr, ich war da unterwegs. Wir waren so ein typischer Klischee-Soldat. Wir haben viel getrunken miteinander. Nicht Milch und nicht Limonade, ne, sondern all das, was man mit trinken sollte. Und dann waren viel unterwegs, haben viel blödes Zeug gemacht. Zeug auch, wo ich heute manchmal denke: Meine Herren, wie kannst du so drauf gewesen sein? Ne? Aber so ist das Leben. Ohne den lebendigen Gott. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt mit 22 Jahren, der hat mich angesprochen und sagte, er ist Christ geworden, so ein kleines Dorf, in dem wir lebten. Und dann dachte ich, naja, das kann ja nur ein Sektierer sein. Habt ihr vielleicht auch mal so erlebt eben, ne? Denn manche sitzen ja hier, sogenannte Ehemalige, ne? Oder manche sind da und sagen, ich weiß gar nicht, wie das Leben wirklich läuft, aber jetzt bin ich da unter ein paar Christen gelandet, wer weiß, was das für Vögel sind, ne? Die beten da und lesen Bibel und ganz so komisch drauf. Das finde ich immer interessant, wenn ich den Ausweg lese, dass dann manche sagen, die Zeugnisse sind, ich habe Angst gehabt, dass ich in eine Sekte lande. Das ist echt erstaunlich, dass der Mensch davor Angst hat. Auf der einen Seite ruinieren wir unser Leben, aber auf der anderen Seite, also die Frage stelle ich mir dann selbst, ne? Auf der anderen Seite sage ich, bloß nicht in der Sekte landen. Also es ist erstaunlich, wie wir Menschen so denken. Und so war es für mich damals auch. Eigentlich war ich auf dem Weg, mit 22 Jahren mein Leben zu ruinieren. Und ich wusste gar nicht, warum. Aber ich wollte auf jeden Fall in keine Sekte landen. Das war mir ganz wichtig. Weil ich ja dachte, ich lebe ja irgendwie richtig. Und irgendwie habe ich gewusst, ich lebe nicht richtig. Naja, der lud mich dann ein zu seinem Hausbibelkreis. Da bin ich dann auch hingegangen, weil meine Frau kannte die Leute auch. Und ich bin da eigentlich nur hin, weil der so freundlich war. Und ich dachte, der ist so penetrant freundlich. Denn wenn ich da nicht hingehe, dann lädt ich garantiert wieder ein. Ne? Also, da gehe ich lieber gleich hin. Und da war ich dann auch. Und ich habe mir vorgenommen, ich höre einfach mal zu. Fiel mir damals extrem schwer, fällt mir auch heute manchmal noch extrem schwer, einfach nur zuzuhören. Ohne gleich meine vorgefertigte Meinung und Überzeugung sofort auf den Tisch zu legen und dann alle Gespräche im Keim zu ersticken. Das ist vielleicht auch eine gute Sache, wenn wir so unterwegs sind, auch auf der Straße, einfach mal nur zuzuhören. Einfach mal nur zuzuhören. Aber so war das damals. Und ich merkte an den Abend, dass die Menschen das haben, was ich mein Leben lang gesucht habe. Ich wusste, ich habe irgendetwas gesucht. Und ich wusste aber nicht, was es war. Wusste ich einfach nicht. Aber ich wusste an dem Abend, die Menschen haben das. Und ich habe die Gegenwart von etwas gespürt, das ich eben suchte. Und ich habe mich da hingesetzt, habe zugehört. Und an dem Abend wusste ich, dass Jesus Christus der einzige wahre Gott ist. Ich wusste an dem Abend, dass ich ohne Jesus Christus absolut verloren bin. Dass es ein Gericht geben wird. Die haben gar nicht drüber gesprochen an dem Abend. Und ich wusste, dass es jetzt nur fehlt, dass ich sage, danke Jesus, dass du mein Herr sein willst. Das war alles. Und das habe ich mich nicht getraut zu sagen, weil ich wusste an dem Abend, das wird mein ganzes Leben verändern. Und das war auch komisch irgendwie. Eigentlich wünschte dir eine Veränderung im Leben, das ist ja interessant. Ich denke, alle, die wir heute da sind, wünschen uns ja das eigentlich. Aber auf der anderen Seite merken wir, Veränderung, wie es vor kurzem jemand schrieb, Veränderung hat immer was auch mit Verlust zu tun. Und Verlust hat immer auch was mit Schmerzen erstmal zu tun. Und dann bleiben manche lieber in den Status ihres Lebens, der ihnen unter Umständen noch mehr Schmerzen zufügt, als wenn sie das aufgeben würden. Weil das ist ja auch vertraut und lieb geworden. Wir sprachen ja gestern auch so drüber, so über die Szene. Aber jeder von uns hatte seine eigene Szene im Leben. So, dass wir in unserer eigenen Szene leben. Dinge, die uns so vertraut geworden sind. Dinge, die wir einen nicht loslassen können. Dinge, die wir dann besser reden, als dass sie wirklich sind. Dass wir uns dann plötzlich an Plätzen wiederfinden im Leben, die sind jetzt gar nicht mit Alkohol und Drogen und was weiß ich besetzt. Mit einem guten Leben. Aber ich finde mich da drin wieder, in meiner schönen Welt, eigentlich nur, weil ich Angst hatte aufzugeben, was loszulassen. Eigentlich letztendlich nur, weil ich Angst hatte, das Größere noch zu erhalten. Weil mir das ist mir unvertraut, das kenne ich nicht. Und wir Menschen neigen alle dazu, lieber im Vertrauten zu bleiben. Wir haben gestern so Witze gemacht darüber, habe ich Reini gefragt, ob er auch eine Frau geheiratet hat, die so ist wie seine Mutter. Ja? Und ich frage mich auch manchmal, habe ich eine Frau geheiratet, die so ist wie meine Mutter? Ne? Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, ist es nicht? Ja? Das Rätsel löse ich am Ende der Woche auf. Okay, aber und ihr wisst ja, was dahinter steckt. Oft ist ja das auch das Altvertraute. Ja, ich liebe das, was ich gewohnt bin. Das mache ich dann wieder. Da bleibe ich dabei. Und so war das bei mir. Und letztendlich hat es 2 Jahre gedauert. Ich bin da auch gar nicht mehr hingegangen zu dem Bibelkreis, weil ich wusste, dass irgendwie vielleicht fragen die dich dann mal, bist du jetzt Christ oder nicht? Und dann muss ich so tun, als ob. Ich habe dann auch manchmal so getan, als ob. Es war eine ganz komische Sache. Wenn ich die Leute traf, habe ich nicht geraucht. Ich weiß, ein Bild habe ich noch im Kopf. Da habe ich so bedient in einem Sportheim, ne, so nach dem Fußball und alles Freiwillige. Und dann habe ich auch gleich ordentlich mitgemacht, ne, und ordentlich geraucht. Und dann kam der eine rein, der den Hauskreis leitete. Ne, und dann stand ich so dort und habe die Zigarette versteckt, ne, und konnte gar nicht mit ihm reden. Ich habe immer so auf die Seite gesprochen. Ne, und das habe ich heute noch im Kopf, also so komische Dinge. Manchmal sind die eine Hilfe, wenn ich Menschen treffe, mit denen ich auch rede. Das ist, weil das so ist, fällt uns schwer, dazu zu stehen, wie wir wirklich sind. Und eigentlich hätte ich eigentlich nur sagen müssen, du, ich kapiere das alles gar nicht bei euch. Ne? Aber ich habe dann so getan, als ob, ne, das sind ja tolle Leute. Wie auch immer, dann hat ein bisschen gedauert, 2 Jahre lang, dann bin ich einfach mal an einem Sonntagmorgen in eine Kirche gegangen, weil ich so aufgelöst war, innerlich. Und ich sagte, wenn ich so weitermache im Leben, ruiniere ich eben alles. Und ich brauchte Hilfe, einfach Hilfe. Und ich bin in diese Kirche, weil ich dachte, vielleicht finde ich da Hilfe. Und als ich rausging aus dieser Kirche und nach Hause lief, habe ich eine Stimme gehört. Und die Stimme sagte, du musst dich entscheiden. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich wusste, dass die Stimme Gottes spricht mit mir. Gott hat alle Möglichkeiten, mit den Menschen zu sprechen, wie er will. Es gibt nicht so das eine Schema. Aber er hat alle Freiheiten. Und ich hörte diese Stimme und ich wusste, es fordert jetzt die Entscheidung. Und ich bin nach Hause gegangen und sagte, dass meine Frau ging in unser Wohnzimmer, habe mich hingekniet und sagte, Jesus, wenn es stimmt, was die Bibel über dich sagt und wenn es stimmt, was die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt und dafür brauche ich Vergebung. Weil wenn es stimmt, was die Bibel sagt und die Menschen, dann bist du der wahre Gott, der einzig wahre Gott. Und dann ist es töricht, wenn ich dich nicht Gott sein lasse im Leben letztendlich. Wenn ich selbst Gott bleibe. Und das sagte ich, und als ich das sagte, hatte ich plötzlich Frieden im Herzen. Das erste Mal in meinem Leben eigentlich wirklich Frieden. Und ich bin aufgestanden und hatte eine riesige Freude gehabt, Bibel zu lesen. Ich habe in meinem Leben noch nie Bibel gelesen. Ich war so ein typischer Klischee, ein Christ, Deutscher. Wenn du jemanden triffst auf der Straße, so, ne, so einen gut situierten Bürgerlichen, die haben ja die Bibel schon alle 50 Mal gelesen. Ja, dann kommen sie ja auch mit den ganz komplizierten Fragen, woher hatte Kain seine Frau? Ja, das ist eine ganz wichtige, lebensentscheidende Frage. Ist das, ne? Und dann habe ich schon manchmal Leute gefragt, also wirklich auch kluge Leute, ne, so Akademiker, die Frage, die haben sie sich nicht selbst ausgedacht, oder? Die haben sie auch schon mal irgendwo gehört. Ja, stimmt schon. Ne? Und das kann ich überhaupt nicht ab. Wenn mir dann einer erzählt, ich habe das Ding schon 20 Mal gelesen, voller Widersprüche, und ich dann sage, sagen Sie mir mal einen Widerspruch, das fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ja, da müssen wir jetzt gerade mal reinschauen. Und ich sage das deswegen, ich kann das nicht ab, weil das einfach so abgetan ist. Wie wenn ich mit einem anderen Leben spreche und sage, das ist voller Widersprüche, dein Leben ist voller Widersprüche. Ich kenne dich überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, dein Leben ist voller Widersprüche. Vielleicht sagst du, stimmt. Aber ich weiß es nicht. Aber es ist ja unfair, wenn ich mich gar nicht mit dir auseinandersetze und zu sagen, dein Leben ist voller Widersprüche. Und so sind Menschen manchmal so komisch, und nur das fernzuhalten von uns. Und dann habe ich einfach das gesagt und plötzlich begann ich das erste Mal in meinem Leben Bibel zu lesen. Und das Wort, diese Bibel hat zu mir gesprochen. Und es hat Sinn gemacht. Von Anfang an. Und es macht bis heute Sinn. Und bis heute erlebe ich, wie das Wort wirklich lebendig ist. Und wie ich erleben darf, auch manchmal erlebe, wie Gott schweigt, auch in meinem Leben. Aber auch erlebe, wie er widerspricht und Neues schenkt und ganz neue Wege wieder aufzeigt. Das ist eine gewaltige Sache. Ja, und es hat unser Leben verändert. Kurze Zeit nach mir kam meine Frau zum Glauben und dann sind wir auf eine Bibelschule gegangen, eigentlich nur, um mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Ich wusste gar nicht, wie man lebt. Ich dachte, wenn ich da hingehe, da werde ich Leute finden, die sind erprobte Menschen, die können mir sagen, wie lebe ich eine Ehe? Wie lebe ich, dass ich mich nicht ständig streite mit meiner Frau? Wie lebe ich, dass ich das, was in meinem Herzen manchmal so widersprüchlich ist, in den Griff bekomme? Das war eigentlich so die Motivation, auf eine Bibelschule zu gehen. Jetzt nicht, um irgendwie ein Theologe zu sein, sondern das, ich wollte einfach nur lernen zu leben, das war alles, weil ich es nicht konnte. Und dann hat sich unser Leben dort so verändert und dass wir jetzt das machen dürfen, was wir machen. Wir haben 15 Jahre am Bodensee noch gelebt und da hab ich dann so ein christliches, sogenanntes christliches Jugendzentrum geleitet. Es ist eine Bibelschule dabei, Kurzbibelschule, englischsprachig. Und dann seit 3. Juni eigentlich leben wir jetzt in Serbien und hatten dann einen Ruf und merkten, wir sollen nochmal was ganz was Neues machen. Nochmal ganz andere Wege gehen und leben jetzt eben in Serbien und sind da auch wieder, erstaunlich, habe ich erst letzte Woche jemanden geschrieben, sind wieder mit einer Arbeit zusammen. Eigentlich sind wir nach Serbien, um hauptsächlich mit Romas zu arbeiten und haben aber jetzt hauptsächlich Kontakt zu einer Drogenarbeit in Belgrad und sind gespannt auch, was der Herr da durchmacht und vielleicht auch manche Kontakte herstellt, die man jetzt noch gar nicht kennt. So ein bisschen unser Leben. Und vielleicht passt es dann auch ganz gut dazu, so das Thema, das wir ein bisschen so hatten. Ihr hattet ja so ein großes Thema, Lebensräume, Lebensträume. Und ich habe das so ein bisschen so gelesen, dass manche Träume zerplatzen. Und jeder von uns heute könnte irgendeinen Traum erzählen im Leben, der zerplatzt ist im Leben. Lebensräume, dass wir einen Raum benötigen, in dem wir leben können. Raum, in dem wir uns auch entfalten können. Und da ist ein gutes Buch in der Bibel, das Buch Josua. Das geht es darum, um Land einzunehmen, letztendlich um sich zu entfalten. Also das Volk Israel, die 40 Jahre in der Wüste unterwegs waren, haben sich auch selbst zuzuschreiben gehabt. Ist ja manchmal so, Wüstenzeiten hat man sich manchmal auch, nicht immer, ist auch ganz wichtig. Aber manches Mal hat man sich die Wüstenzeiten auch selbst zuzuschreiben. Und nicht immer. Es gibt auch Wüstenzeiten, die sind uns wirklich von Gott überantwortet, verordnet. Weil es irgendwas gibt, das wir zu lernen haben. Und diese Zeit, was es auch immer ist, kommen wir unter Umständen noch ins Gespräch. Aber ich möchte uns aus Buch Josua das erste Kapitel bis von Vers 1 bis Vers 9 vorlesen. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Also das Gebiet Gottes, auch manchmal für das Leben seiner Leute, ist auch von ihm begrenzt. Das gefällt mir auch ganz gut. Später werden wir im Neuen Testament mal eine Aussage finden vom Apostel Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 17. Und er spricht darüber und sagt, dass es Gott ist, der den Völkern Zeiten und Grenzen gesetzt hat. Jesus selbst spricht auch davon und sagt, es ist niemand unter euch, der seinem Leben eine Spanne zusetzen könnte. Niemand. Und da könnt ihr noch so viele Träume haben. Und so viele stehen an Gräbern und sagen, Mensch, aber wir hatten doch noch und es war zu früh und eigentlich müssten wir noch. Eigentlich ist vorbei. Die Frage ist, die ich mir oft stelle und die mir jemand mitgebracht hat. Ich allein kam da gar nicht drauf auf die Frage. Ne? Aber die hat mir jemand mitgebracht, als er über einen großen Friedhof lief und die Grabsteine anguckte. Und auf den Grabsteinen ist ja allermeistens ist der das Geburtsdatum zu sehen und das Sterbedatum. Und es ist meistens so mit dem Stern und dem Kreuz gekennzeichnet, egal was die Menschen geglaubt haben, aber ein Kreuz ist nie schlecht, wenn es drauf ist. Und dieser Mann kam zu mir und sagte, Heinz, ich bin heute über diesen Friedhof gelaufen und habe das erste Mal in meinem Leben so Grabsteine wirklich angeguckt. Und dann merkte ich eben das Entscheidende, dass das Datum der Geburt und das Datum des Todes. Und er sagte dann für sich selbst, es ist erstaunlich, das Datum der Geburt konnte ich nicht bestimmen und das Datum des Todes kann ich auch nicht bestimmen. Da kann man jetzt drüber debattieren, ob man es trotzdem kann oder nicht kann, wie auch immer, aber er sagte, das ist ihm bewusst geworden. Aber was ich bestimmen kann, sagte er, das ist die Zeit dazwischen. Ich kann nicht bestimmen, in welche Familie ich geboren wurde. Das kann ich nicht. Ist eben so. Es ist, wie es ist. Es geht nicht. Aber ich kann mein Leben dann ein Stück, ich kann Entscheidungen treffen im Leben. Und das wissen wir alle, Entscheidungen. Und ich möchte jetzt nicht ausbauen, diese Entscheidungen. Ich kann Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen bestimmen, diese Zeit zwischen Stern und zwischen Kreuz. Und es war ein guter Gedanke, ein tiefer Gedanke. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen, ne? Aber hat mich bewegt. Und es bewegt mich, dieser Gedanke, dass Gott dass er Grenzen setzt. Der Gott des Lebens setzt Grenzen. Und das Leben ist begrenzt. Es setzt auch Begrenzungen in dem, was wir können, was wir erreichen können im Leben. Und manche unter uns wissen, wie das ist, wenn ich mehr erreichen will, wenn ich über meine Grenzen hinauswachsen möchte. Ja, wenn ich das erreichen möchte, dass man eigentlich aus der Begrenzung heraus, dass ich nie erreichen kann eigentlich. Und manche leben ja immer nur auf das Ziel, über ihre Grenzen hinaus zu leben. Und statt das erstmal auszubauen, was in diesen Grenzen gegeben ist, wisst ihr, dieses Land, dieses Leben, das da drin ist. Manche können das Leben gar nicht leben, dass sie für das sie eigentlich geschaffen sind, weil sie immer ein Leben leben möchten, für das wir gar nicht geschaffen sind, gar nicht bestimmt sind. Über die Grenzen hinaus. Das ist ja auch so ein Motto der Werbung, immer wachse über dich hinaus und durchbrich die Grenzen und. Aber das finde ich sehr interessant. Dass Gott sagt, ich habe euch ein Gebiet gegeben, in dem ihr euch bewegt. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Die Väter, die gingen da gar nicht rein in das verheißene Land. Die Väter sind alle in der Wüste gestorben. Die, die es verheißen bekommen, hatten eigentlich das verheißene Land. Die haben es nicht bekommen. Die sind alle gestorben. Weil sie wollten selbst ihre Grenzen, über die Grenzen hinausgehen. Die wollten das nicht letztendlich auf diesen lebendigen Gott vertrauen. Aus welchen Gründen auch immer, ganz komisch. Also wenn ich die Geschichte Israels lese, da habe ich manchmal Angst vor mir selbst. Ich denke, das ist so komisch. Sie haben so viel Gewaltiges erlebt, so viel Gewaltiges erlebt mit dem lebendigen Gott. Wisst ihr, wenn man allein das praktische Leben nimmt, wenn du 40 Jahre durch die Wüste wanderst mit ein paar Millionen Leuten, dann haben die jeden Tag ein paar Millionen Liter an Trinkwasser benötigt. Die mussten ja ihre Opfer auch geben, die Israeliten. Die haben diesen Opferdienst nicht aufgegeben in der Wüste. Die haben jeden Tag Tausende an Tonnen von Brennholz benötigt. Und das hatten die alles gehabt. Das ist alles, da liest man einfach so drüber, wenn man das liest. Das hatten die alles gehabt. Also ihnen hat es an nichts gemangelt. Nichts. Null. Die simpelsten Dinge waren da in diesen 40 Jahren Wüste. Und allein das ist ein Wunder, wenn du 40 Jahre durch die Wüste gehst und hast jeden Tag Millionen Liter an Trinkwasser. Ohne dass ein Tanklastzug hinterher fährt oder irgendwas. Steht da? Das ist gewaltig. Und das ist so gewaltig, dass manche moderne Theologen das nicht aushalten können und sagen, ja, das waren vielleicht, was weiß ich, waren fast 70 oder auf jeden Fall waren es nicht so viele gewesen. Aber es ist schon geworden, und wenn es 70 gewesen wären, ne, dann musst du mal 40 Jahre durch die Wüste laufen mit 70 Leuten. Das ist schon gewaltig. Und das dann immer am gleichen Platz herauszukommen, dass du immer Wasser hast, dass du immer genug hast, dass du immer zum Essen hast, immer, das ist schon gewaltig. Ne? Aber selbst da, wisst ihr, nee, das wollen wir nicht glauben. Wir wollen das nicht glauben. Der moderne Mensch kann sowas nicht glauben. Der moderne Mensch glaubt an sich, der moderne Mensch glaubt an seine Möglichkeiten. So ist der moderne Mensch drauf. An die Möglichkeiten, dass wir mit einer Flugabwehrrakete einfach so einen Flieger vom Himmel runterschießen können und dann keiner weiß, wer das war. Ich weiß noch gar nicht, wer auf den Knopf gedrückt hat in der Ukraine. Keine Ahnung. Das waren bestimmt die Ukrainer. Nee, das waren die Rebellen waren das gewesen. Das war irgendwer was. Der moderne Mensch bringt es nicht mehr fertig, sich dann zu stellen, zu sagen, nee, Leute, ich habe das Leben an die Wand gefahren. Das ist der moderne Mensch, der gottlose Mensch. Wisst ihr, und deswegen streiten Menschen gegen das an, weil wenn das wahr ist, dann gibt es einen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott, der hat das Recht, in mein Leben einzugreifen. Und das, was heute Morgen auch der Reini kurz vorgelesen hat, der sagt halt Dinge und der ist mir keine Erklärung schuldig, dieser lebendige Gott. Keine, überhaupt keine. Es gibt manchmal Erklärungen, auch aus der Liebe heraus, aber nicht für alles gibt es Erklärungen im Leben. Und das kriegen wir hier so mit. Und er sagt, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Es ist sehr interessant. Ich gebe dir auch einen Grund, warum. Nicht um dich zu gängeln. Damit du weise handelst. Damit du weise Entscheidungen treffen kannst im Leben. Damit du weise Wege gehen kannst im Leben. Deswegen habe ich dir das gegeben. Guck dir doch die Menschen an in dieser Welt. Und Gott konnte sagen, guckt euch doch mal die Völker drumherum an, um euch herum. Was für Entscheidungen treffen die denn? Die treffen oft die Entscheidungen um ihres Bauches willen. Die Entscheidung meiner Lust treffe ich. Die Entscheidung meines Frustes treffe ich. Ja, die treffe ich. Die Entscheidung meiner Träume. Und dann zerplatzt alles. Das sind ja oft die Entscheidungen, die getroffen werden. Die Entscheidung der Logik. Die werden getroffen, diese Entscheidungen. Und er sagt, Gott spricht und sagt, damit du weise handelst. Deswegen habe ich dir das gegeben, weil ich will ja, dass du lebst. Ich will doch, dass du lebst. Und nicht, dass du dich ruinierst, Israel. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Du wirst weise handeln. Du wirst nicht logisch handeln unter Umständen, aber du wirst weise handeln. Wisst ihr, manche sagen, aber das ist ja total unlogisch. Total unlogisch. Warum gehe ich zum Beispiel Steindorf-Feldstraße? Warum mache ich so? Total unlogisch. Hinter verschlossenen Türen. Und es sagen ja dann vielleicht auch manche, das ist ja total unlogisch. Was mache ich jetzt hier? Hat es so gut gehabt. Total unlogisch. Ja, das stimmt. Aber du wirst weise. Aber es ist weise. Es ist unlogisch in dem Verhältnis, was mir mein Ich sagt. Aber es ist weise. Es ist weise, weil es ein guter Platz ist. Es ist ein guter Platz, in dem ich gute Menschen um mich herum habe. Gute Menschen, die auf mich Acht geben. Das ist ein guter Platz. Da habe ich jemanden, der für mich kocht. Auch noch gutes Essen. Klasse. Das ist ein guter Platz. Das ist eine weise Entscheidung. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und das ist so gewaltig, wenn ich wissen darf, ich habe einen Herr, einen Gott, und der ist überall, wo ich hingehe. An dem Platz, an dem ich gehe, ist er. Ist er unterwegs mit mir. Und es spricht der lebendige Gott zu ihnen. Also das Wirken Gottes am Volk Israel hat immer einen tieferen Sinn. Auch im Neuen Testament sehen wir das. Eigentlich sagt der Apostel Paulus mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, geht es darum, dass letztendlich das, was das Volk Israel betrifft, das betrifft letztendlich, ist ein Bild für die Menschen, die später dann auch lebendigen Gott nachfolgen. Und Paulus sagt, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen, alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, den sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Ihr werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000 Menschen. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von der Schlange umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er sehe zu, dass er nicht falle. Es ist sehr interessant, dass es in der Verbindung gestellt wird. Schaut, ihr habt dieses Bild, diese Leute, lebt nicht so. Das ist weise. Wenn er darüber nachdenkt, über dieses Leben dieser Leute. Der Josua, der wurde von Mose mit rangezogen. Der Josua lernte von Mose letztendlich Gott zu begegnen. Wir lesen es im Alten Testament, dass der Josua das Vorrecht hatte, mit dem Mose ins Zelt Gottes zu gehen und hatte jemanden gehabt, von dem er Gutes lernen konnte. Der Mose und der Josua und der Kaleb, das waren die einzigen beiden gewesen, die als das Volk Israel Späher aussandte nach Kanaan, das gelobte Land, in das dann Israel einziehen sollte, und Späher ausgesandt wurden von Mose noch, und diese Späher zurückkamen und dann erzählten, was da für große Leute in dem Land leben und wie schrecklich das alles ist und wir werden alle umgebracht, wenn wir da hingehen, waren nur der Josua und der Kaleb. Das waren die beiden gewesen, die sagten, im Namen Gottes wollen wir trotzdem ziehen. Weil unser Gott ist größer als die da, die in diesem Land leben. Und deswegen waren auch nur der Josua und der Kaleb übrig von der alten Generation, um diese neue Generation ins gelobte Land zu führen. Und das ist so das Bild von dem Josua. Das erste ist, kann man sagen, herausgefordert, auf dem Herrn zu hören. Also wenn wir vor neuen Aufgaben stehen im Leben, und eigentlich jeder Tag ist eine neue Aufgabe, denke ich mir. Jeder Tag ist eine neue Aufgabe. Jeder Tag ist eine neue Aufgabe, klar ausgerichtet zu leben und weise Entscheidungen zu treffen. Jeder Tag. Ist nicht nur, dass die großen Dinge, von denen wir denken, das sind so die großen Entscheidungen im Leben. Viele kleine Entscheidungen werden eine große Entscheidung. Viele ganz kleine, oft ganz winzige Entscheidungen werden ganz große Entscheidungen im Leben. Das bedenken wir gar nicht. Wir denken oft so an eben das Große. Aber wenn ich, wie man so sagt, on the long run, also so auf dem langen Weg gesehen, sind oft ganz kleine, viele kleine Entscheidungen, die geben ein Großes. Schaut, ich habe in meiner Schulzeit entschieden, ich werde jetzt nicht viel Aufmerksamkeit spenden der ganzen Sache. War so. Ja, ich war dann so eine kleine Straßengang unterwegs, das war viel cooler. Wir haben uns auch über die lustig gemacht, die Streber, die alle Deppen sind. Und jetzt sitze ich in Serbien und lerne die Sprache und ich muss mir die Grammatik hart anlernen. Ich sitze dort und ich weine manchmal über meine eigene Dummheit. Das ist wirklich so. Ich hätte damals nie gedacht. Nie. Weil wenn ich es gedacht hätte, hätte ich es ja anders gelebt. Aber damals, als wir so kleine Rocker waren und so unterwegs und so, ne, und nur das Zählte, das einzige Wort, das Zählte, war die Faust. Boah. Da hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal irgendwo in einem anderen Land sitze und plötzlich wieder definieren muss, was ist eigentlich ein Adjektiv? Eine Präposition. Und ich denke, wow, klasse, ne? Gehört habe ich es schon mal. Weiß ich ganz genau. Da kann ich mich nicht rausreden. Aber ich habe mal kleine Entscheidungen getroffen. Als kleiner Wicht habe ich kleine Entscheidungen getroffen, die eine große Entscheidung mit sich bringen. Große Resultate. Also es ist sehr interessant, so darüber manchmal nachzudenken. Wir werden in unserem Leben immer damit konfrontiert, wie das auch immer aussieht. Ja? Und das treffen auch große Leute, die wissen, was ein Adjektiv ist. Kleine Entscheidungen. Die sie dann irgendwann mal einholen. Zum Beispiel Uli Hoeneß. Ja, ich mache mich nicht lustig, überhaupt nicht. Wer meint, dass er feststehe, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Aber er hat viele kleine Entscheidungen getroffen im Leben. Und jetzt sitzt er in Landsberg im Knast. Hätte er auch nie gedacht. Niemand hätte es gedacht. Die Moralinstanz der Nation sitzt im Gefängnis. Kleine Entscheidungen, das sieht niemand, kennt niemand und. Aber es waren keine weisen Entscheidungen. Weil weise Entscheidungen kannst du nur treffen, wenn der Geist der Weisheit in dir ist. Und es ist der Geist Gottes. Dann wirst du weise Entscheidungen treffen. Deswegen jeden Tag für mich die neue Entscheidung ist, mich dafür zu entscheiden, dass dieses Wort, dieses weise Wort Einfluss auf mein Leben hat. Das ist die weiseste Entscheidung, stelle ich mehr und mehr fest, ihr Lieben. Ist es wirklich so? Das hört sich immer so erzfundamentalistisch und konservativ an. Und dann bin ich lieber fundamentalistisch, weil ich ein Fundament habe. Und ich merke, dieses Wort, das ist mein Fundament. Das ist wirklich so, gewirkt durch Jesus Christus. Und ich lerne dann plötzlich, Dinge nicht zu tun und Dinge zu tun. Ich lerne, Dinge nicht mehr zu sehen und Dinge zu sehen. Das ist erstaunlich. Dinge, die wichtig sind. Also herausgefordert, auf den Herrn zu hören. Und der Herr sagt es ihm. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Um zu leiten, muss ich selbst geleitet werden. Um zu leiten, muss ich selbst lernen zu gehorchen, zu hören, hatte ich gestern Morgen kurz drüber gesprochen. Und das ist der Punkt hier, ich möchte mit euch morgen noch durch dieses erste Kapitel weitergehen. Und wir gehen noch ein paar andere Kapitel, dann im geraffte Kapitel an im Josua. Aber dieses erste Kapitel ist ein erstaunliches Kapitel für mich selbst. Der Josua hatte ja was ganz Entscheidendes erlebt. Der Mose war tot. Und der Mose war der Einzige, der wusste, wie dieses Volk zu führen ist. Und wenn solche Dinge in dein Leben eintreten, dann kann es manchmal passieren, dass große Orientierungslosigkeit plötzlich herrscht. Und es wissen manche, wie das ist, aus der Bahn geworfen zu werden. Manche sagen, mein Vater ist gestorben und ich habe das alles nicht mehr begriffen. Und dann ist nicht bloß der Vater gestorben, sondern dann ist meine Mutter noch an Krebs erkrankt. Und dann ist nicht bloß noch meine Mutter an Krebs erkrankt, sondern mein bester Freund, der ist beim Schwimmen ertrunken. Und dann kommen all diese Dinge, boom, 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 boom. Und dann befinde ich mich in einem Raum, in dem ich sage, ich bin total orientierungslos. Ich bin, boah. Und da soll ich jetzt eine Entscheidung treffen. Und das ist ein bisschen so das Leben von Josua, wisst ihr. Jetzt war der große Führer, der große, nicht Führer im Sinne von einem deutschen Führer, ne? Sondern der große Führer dieses Volkes Israel, der wusste, wie man mit Gott kommuniziert. Das ist eine Sache, wenn ich im Windschatten von einem anderen lebe und immer lernen darf und immer mitmachen darf. Aber wenn ich plötzlich alleine gefordert bin, jetzt bin ich alleine. Und jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Und aus der Orientierungslosigkeit heraus kommen manchmal die skurrilsten Entscheidungen. Und das wissen wir alle, wie es ist. Orientierungslos und bumm, dann treffe ich irgendeine Entscheidung. Und es fordert mich selbst heraus. Alles ist neu und manches Neue ist nicht immer nur schön, sondern es kann ganz bedrohlich sein. Ich fand es sehr, sehr interessant gestern, als wir darüber nachdachten, wie das ist in der Szene. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und dann sage ich als Christ, wisst ihr, ich lese sowas und dann sitze ich da und ich sage, und jetzt sage ich als Christ, komm mal raus und folg mal Jesus nach. Und dann bist du und folgst du Jesus nach und dann kann es gut sein, dass du keine Gemeinschaft mehr hast. Du hast keine Liebe mehr. Du hast nur Leute, die dich korrigieren, die dir ständig sagen, was verkehrt läuft. Du hast keine Familie mehr. Vorher war dir eben die Straße deine Familie. Und jetzt folge ich Jesus nach, jetzt habe ich gar keine Familie mehr. Zwar reden die immer von Familie, aber die Familie trifft sich immer nur sonntagmorgens. Meine Familie auf der Straße, die hat sich jeden Tag getroffen. Früh, Mittag, abends, waren wir komische Vögel dabei, aber immerhin. Nur nicht alleine sein. Ziele. Sinn.
Geld, Grenzen. Und selbst, und das weiß ich, selbst auf der Straße gibt es Grenzen. Überall gibt es Grenzen. Anerkennung. Zu Hause. Und das finde ich so stark. Und das ist so. Das sage ich nicht bloß, weil ich da bin, sondern das finde ich so stark. Und das hat mich so bewegt am neuen Land, dass es ein Zuhause ist. Es ist ein Zuhause. Und das hat man auch jetzt erlebt jetzt hier in Serbien mit dieser Arbeit, Exodus, wie die heißt. Manche Gemeinden müssen lernen, dass diese Leute, diese Ex-User, die leben mehr Gemeinde als die, die alle propagieren, dass wir das leben. Weil die miteinander unterwegs sind. Die sind füreinander da. Und Familie ist eben, ist halt so, 24 Stunden. Das ist eigentlich Familie. Und alles andere ist halt, da komme ich mal vorbei. Und das sind so diese Dinge. Also das Neue kann auch bedrohlich auf uns wirken. Deswegen, für manche ist dann auch dieses, komm mal zu Jesus, kann ganz schön bedrohlich wirken. Und deswegen sind diejenigen schon herausgefordert, Menschen, diejenigen wie ich, die sagen, die propagieren, ich lebe mit Jesus, dass ich, wisst ihr, dass mir das bewusst ist. Bewusst ist. Das ist was ganz Bedrohliches zum Teil, dass du aus deiner geliebten Umgebung, und da magst du ja manchmal hassen, aber irgendwie ist mir die wenigstens sicher, aussteigst. Das ist ganz neu und das ist ganz bedrohlich. Und wenn ich dann als Mensch, der mit Jesus lebt, wisst ihr, dann so tue, eben, dass ich dir dann kein Zuhause gebe und keine Liebe und keine Gemeinschaft und keine Familie biete, keine Anerkennung biete, dann gibt es eben manche, die, manche aus den Gründen und manche aber auch aus den Gründen, die sagen, nee, da will ich gar nicht dabei sein. Also das Neue kann auch bedrohlich wirken. Der Josua hatte Freunde, aber keinen wie Mose. Und der Mose, der lernte, wie ein Knecht zu hören. Das sagt Gott zu Josua. Und jetzt musste der Josua lernen, wie ein Knecht zu hören. Und es sind dann diese Punkte im Leben, auch in unserem geistlichen Leben, im Wachstum, irgendwann muss ich selbst lernen zu hören. Und nicht immer nur andere für mich hören lassen. Auch Entscheidungen treffen. Und es sind manche dabei, wisst ihr, mit den Gedanken will ich schließen. Morgen machen wir den Rest von dem Kapitel. Es sind manche dabei, die aus dieser sogenannten Generation Maybe kommen. Nur keine Entscheidung treffen. Um alles in der Welt keine Entscheidung treffen. Ich bin immer froh, wenn andere für mich die Entscheidung treffen. Da wurden Studien geschrieben über diese Generation. Das ist so die Generation so zwischen, du kannst da vielleicht sozusagen 25 bis 35. Ich weiß selber, wie schwer es mir fällt, Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidungen Konsequenzen haben. Aber heute ist mehr so eine entscheidungslose Generation herangewachsen. Und diese entscheidungslose Generation, die ist dann auch, die ist dann hin und her geworfen in dieser Welt, wie so ein Spielball. Dann mache ich eben dies, mache ich jenes, mache ich das. Ich mache mich nirgendwo fest und manche machen sich nirgendwo fest, weil nicht nur, weil ich mich nirgendwo festmachen möchte, sondern weil ich in dieser Welt mir wirklich vorkomme, wie ein Ball, der hin und her geworfen ist. Da habe ich Musik studiert. Eigentlich hätte ich was anderes noch studieren können. Da habe ich dies gemacht. Eigentlich hätte ich das machen können. Und bevor ich dies mache und das nicht getan habe, mache ich lieber gar nichts. Und es gibt auch viele junge Menschen, die in der Gemeinde Jesu so leben. Es ist so. Und das zu lernen wieder. Rede, Herr,
So sagt in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 9, der kleine Samuel, dieser kleine Prophet, war nur ein kleiner Junge. Und er konnte die Stimme Gottes nicht wirklich, er konnte es nicht herausfiltern. Und er ging zu diesem Eli, zu diesem Propheten, zu diesem Priester und sagte, der spricht immer eine nachts mit mir. Und er sagt der Eli zu ihm, du sag mal, wenn das wieder geschieht, rede Herr, dein Knecht hört. Und als er das getan hat, dieser kleine Junge, hat er plötzlich die Stimme Gottes unterscheiden können von der Stimme von Eli sogar. Vorher dachte der Eli spricht mit ihm. Und das ist so wichtig für uns alle, die Stimme Gottes wieder zu hören. Wirklich zu hören. Aber dazu muss ich es auch hören wollen. Rede, Herr, dein Knecht hört. Rede, rede. Um alles in der Welt rede. Weil dann wirst, das sind weise Worte, Worte des Lebens. Das war die Herausforderung vom Josua. Und da schauen wir morgen noch ein bisschen mehr rein, auch was das alles bedeutet, für unser Leben bedeuten kann. Aber dieser Gedanke, der ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieses wieder zu lernen, zu hören müsste. Zu hören. Zu hören. Und Jesus sagt, mit dem schließe ich ab, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Ich würde Klammer auf, zu 100% Klammer zu. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der wird euch an alles erinnern, was Leben ist, was Weise ist, was Klarheit ist. 100%ig. 100%. Deswegen lass den Geist Gottes wirken auf dein Leben. Und unter Umständen, wenn jemand da ist und sagt, das kann ich gar nicht, weil eben, der ist noch so fern. Unter Umständen ist es dann so, dass ich einfach sagen muss, wie das der Heinz Spindler damals gemacht hat oder wie irgendjemand anders. Wenn das stimmt, Jesus, dass du der einzig wahre Gott bist und wenn es stimmt, was die Bibel über dich sagt, dann lebe ich verkehrt und dafür brauche ich Vergebung. Und plötzlich erlebe ich das. Und dann spricht der lebendige Gott. Und allein schon, wenn ich das Gebet oder diesen Wunsch im Herzen habe, das allein schon ist ein Sprechen Gottes. Weil ein Mensch aus sich heraus hat so einen Wunsch nicht im Herzen. Und wenn das schon da ist, ist schon eine gewaltige Sache. Und dann braucht es nur noch diesen Schritt. Jetzt rede. In mein Leben. Red. Durch den Tag. Rede, rede. Ich will lernen zu hören. Wenn wir die Freiheit haben, dann ist es ganz toll, wenn ein paar noch mit uns beten würden. Auch für das, dass der Herr wirklich redet, auch wenn wir unterwegs sind. Und auch zu den Menschen, die wir treffen dürfen. Der Herr redet. Und ich würde diese Zeit abschließen.